Ja, dann herzlich willkommen zum Open Science Radio der Ausgabe 12. Entgegen vieler Spekulationen ist dieses Projekt nicht beerdigt. Es ging bloß in den letzten 2-3 Monaten, glaube ich, nicht so wirklich. Es gibt da halt das Podcasterleben und es gibt ein Leben, was einem so ein bisschen Geld auf das Konto scheffelt. Und das nahm gerade mal sehr viel Raum ein. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Projekt bei weitem nicht beerdigt, sondern wird fortgeführt und auch in altbewährter Tradition, wenn man das bei 11 vorherigen Folgen schon so sagen kann. Heute allerdings mal nicht nur mit mir alleine, sondern mit Gast. Und ich begrüße ganz herzlich, glaube ich, der Gast, den ich am allerweitesten empfangen durfte, also von weit her empfangen durfte, aus allen Podcasts, die ich produziere, der Stefan Kasberger.
Ja, hallo, grüß euch.
Dich kennt man, wenn man sich mit Open Science beschäftigt, glaube ich schon, besonders in den letzten paar Monaten. Aber vielleicht kannst du mal so ganz kurz dich selbst vorstellen, wo du so, aus welcher Ecke du kommst, was dich so umtreibt.
Ja, also prinzipiell die Ecke ist mal Österreich und vielleicht auch ein Grund, vielleicht, warum man mich in Deutschland wahrscheinlich doch eher nicht kennt. Ja, aber eben, ich lebe jetzt seit 3 Jahren in Graz und studiere dort Umweltsystemwissenschaften mit Schwerpunkt Geografie und ja, habe im Prinzip durch mein Studium gemerkt, dass Wissenschaft nicht so offen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, und habe dann zusammen mit Christopher Kittel eben begonnen, selbst Open Science während meines Bachelorstudiums mir anzueignen, zu betreiben und auch immer mehr zu fördern, vorwärts zu bringen in Österreich. Und bin halt jetzt in diversen Aktivitäten.
Ich wollte gerade sagen, also um das Open Science Projekt werden wir gleich mal etwas genauer uns anschauen, weil da viele spannende Aspekte drin sind. Du bist in der Tat sehr umtriebig. Also gerade so in den letzten 6, 7, 8 Monaten habe ich dich immer öfter auf dem Schirm gehabt. Entweder alleine als Blogger. Du bloggst, glaube ich, auf Open Dada Graz auch.
Ja, genau. Das ist zum Beispiel einer der Blogs, ja.
Und machst auch selber mit jemandem zusammen, mit dem Marc, glaube ich, zusammen einen eigenen Podcast, den ich hier auch schon empfohlen habe. Denn ihr habt auch schon über Biohacking und Do-it-yourself-Biologie und diverse Open-Science-relevante Themen gesprochen. Das ist der Murstrom-Podcast.
Genau.
Ich weiß nicht genau, warum ich immer darauf komme, Mur Delta zu sagen, aber ich glaube, das ist der Twitter-Avatar von Marc, ne?
Genau.
Ja. Okay. Genau, also das sei nochmal ausdrücklich empfohlen. Ich glaube, ihr seid bei Folge 7.
Ja, wir haben gerade Folge 7, glaube ich, über Medienkunst, digitale Medienkunst vor allem in Graz mit der René Hofmüller gemacht.
Genau. Wirklich,
war sehr spannend.
Genau, und du hast mit dem Christopher zusammen das Open Science Projekt ins Leben gerufen, was sofort zur Verwirrung führt, ist die URL. Was zur Hölle hat es mit alpinen Geckos auf sich?
Ja, das Ganze, also der Name selber ist eigentlich auch, ja, das ist sozusagen der Projektname, uns ist nichts Besseres eingefallen. Und wir haben gesagt, wir wollen jetzt einfach beginnen, wir wollen den wissenschaftlichen Prozess uns aneignen in einer offenen Art und Weise und wollten einfach nicht zu viel Zeit in Namen und in dann auch die Domain zu dem Namen investieren, weil das zu Beginn für uns eh schwierig war, was überhaupt Open Science ist und was Wissenschaft ist. Natürlich in erster Instanz mal, wenn man im zweiten Semester im Studium ist, ist es doch noch nicht ganz klar, was da alles dazugehört und wie das so abläuft. Und ich habe eben vor ein paar Jahren einen Verein für Umweltschutz, Bergsport und Geowissenschaften gegründet. Das ist der Verein Alpine Geckos. Und habe dann einfach die Subdomain Web-Account genommen und Open Science davor gemacht. Und dann haben wir einfach begonnen und geschaut, wo es uns hin entwickelt.
Also ich habe als erstes gedacht, ihr kamt aus der Biologie-Richtung und habt sozusagen so ein Open Science und Citizen Science Projekt gemacht zu alpinen Geckos. man sich so herleitet.
Ja, es ist auch sehr, sehr suboptimal, das Ganze. Und ja, wir werden da jetzt in einem Monat einen Relaunch machen. Dann haben wir auch einen richtigen Namen und das Ganze wird dann Open Science ASAP, also Open Science as a Practice, benannt werden mit eigener Domain, neuer Website. Der Content kommt rüber von der alten Seite. Und da geht es im Prinzip ganz zentral darum, also eben vieles, was wir jetzt gelernt haben und was für uns jetzt das Relevante ist im Publizieren von Wissenschaft und von Wissen letzten Endes, weil selber im BAK-Studium so richtig wissenschaftlich arbeiten tut man da natürlich noch nicht. Aber eben ganz wichtig für uns, dass man den Prozess des Generierens von Wissen und diesen Innovationsprozess in den Mittelpunkt stellt und das Ganze auch aus einer relativ praktischen Perspektive her betrachtet und auch begleitet. Also nicht mehr die finale Publikation als das einzig Wichtige anzusehen, sondern eigentlich zu zeigen, wie kommt von der Recherche bis hin zur Publikation, aber eben auch die Daten dazwischen, den Quellcode dazwischen, wie kommt dann wirklich das Resultat und die Conclusio in einer Publikation zustande.
Also du hast das ja schon mal in dem Vortrag sehr ausführlich behandelt, ich glaube auf dem Open Commons Kongress dieses Jahr oder letztes Jahr?
Das war im Mai dieses Jahr.
Ja. Dieses Jahr. Da verlinke ich nochmal das Vortragsvideo und du hast, wenn mich nicht alles täuscht, die Folien dann auch nochmal ins Netz gestellt. Würde mich auch wundern.
Ja.
Schön finde ich an Open Science ASAP, dass man das natürlich auch schon as soon as possible. Schönes Wortspiel.
Ja. Ja.
Vielleicht kannst du noch mal so einen Überblick geben, was eure Projekt-Website oder was das Projekt kann. Also, weil das hat ja verschiedene Komponenten. Und die erschließen sich einem erst auf so den zweiten, dritten, vierten Klick, wenn man so mitbekommt, dass viel, viel mehr dahinter ist. Zumal ich dann auch irgendwann festgestellt habe, dass du ja sozusagen von zwei Seiten das Ganze machst. Du bist ja selber zum einen in der Situation als, naja, ich sag mal, Nachwuchswissenschaftler potenziell, als Student, aber vielleicht auch jemand, der Open Science praktizieren will. Und zum anderen kommst du ja auch aus so einer Programmierrichtung und bist ja auch auf der technischen Ebene unterwegs.
Mhm. Ja, das ist im Prinzip schon so die Geschichte dahinter, wie wir dann zu diesem Projekt, zu dieser Plattform gekommen sind, dass es natürlich mehrere Aspekte gibt, die zu Open Science dazugehören. Und das ist ganz lustig, haben wir erst vor kurzem auch ein bisschen gesprochen mit ein paar Leuten aus Amerika und aus England, weil natürlich Wissenschaft im deutschsprachigen Raum was anderes bedeutet als für Science jetzt im Amerikanischen oder im Englischen. Und eben Wissenschaft, sowohl die Lehre von wissenschaftlichen Methoden, aber auch die Erforschung, also das Generieren von neuem Wissen und den institutionellen Rahmen dazu im deutschsprachigen bedeutet oder zumeist verwendet wird. Und das ist dann schon im Prinzip so diese drei zentralen Säulen. Auf der einen Seite die Forschung, die Wissenschaft, wie wir normalerweise sagen, dann die Bildung, wie man das weitergeben kann. Das ist eigentlich das zentrale Thema Open Educational Resources und auch Kurse, die man selber besucht, versucht zu veröffentlichen. Und eben Wissenschaft gibt es jetzt von unserer Seite her noch nicht so viel. Es wird wahrscheinlich jetzt ich werde es überlegen, ob ich die Backarbeit, je nachdem wie spannend die ist, dann unter dem Science Content Stream, unter der Science-Säule reinzugeben. Aber Kurs ist eigentlich das, wo am meisten publiziert wurde in den letzten 2 Jahren, weil ich diese ganzen Massive Open Online Courses von Coursera, wo ich, also waren eigentlich alle auf Coursera, die ich gemacht habe, dann offen dokumentiert habe, also darüber geblockt habe, den Source Code unter Open Source Lizenzen auf GitHub gestellt habe und eigentlich durch diese Kurse, aber auch durch Kurse bei mir auf der Karl-Franzens-Universität in Graz mir die Praxis ein bisschen angeeignet habe und eben dazugelernt habe und eben darüber geschrieben habe. Und das Dritte ist eigentlich dann die Infrastruktur drumherum. Und das wird dann bei Open Science ASAP, wird es dann so Projekte und Ressourcen genannt. Welche Tools braucht man, um Open Science machen zu können? Und welche Projekte fördern Open Science zum Beispiel? Also dass man irgendwie sagt, okay, wir machen jetzt ein Jahr irgendein kleines Projekt, Öffentlichkeitsarbeit zu Open Science in Österreich, dann wäre das sozusagen ein Projekt. Und so wie ich zum Beispiel ein WordPress-Theme entwickelt für Open Science, das ist dann eben so eine Resource. Oder jetzt habe ich auch begonnen, so ein kleines Toolkit zusammenzubasteln, wie man in der Shell Open Science Befehle, also Aliases reinbekommt und Funktionen entwickelt, sodass es ganz einfach gemacht wird, dass zum Beispiel eine Lizenz in den aktuellen Ordner reinkopiert wird oder dass ein GitHub-Repository angelegt wird, speziell mit einer wissenschaftlichen Strukturierung zum Beispiel.
Also es ist letztendlich das Ziel, sozusagen den Wissenschaftlern, die sich selber innerhalb dieses Verfahrens oder dieses komplexes Open Science bewegen wollen, einfach einigermaßen einfach den Weg da rein zu eröffnen, indem man ihnen Ressourcen und Tools zur Verfügung stellt, die sie nutzen können, wo sie sich nicht alles erst klein selbst zusammensuchen müssen, sondern du sagst halt, ich habe hier ein WordPress-Theme und das ist dafür tauglich, dass ihr eure Ergebnisse, vielleicht eure Rohdaten, eure Blogposts darauf veröffentlicht, eure Präsentationen. Und das und mit der Maßgabe, dass sozusagen Informationen da, wo man sie geteilt verwenden kann, wie zum Beispiel Lizenzen, die gebe ich an einer Stelle ein und dann sind sie halt für alle Produkte gültig oder für alle Veröffentlichungen, dass das gewährleistet ist.
Ja, also sehr viel Automatisierung ist mal dahinter, dass man nicht jedes Mal die CC-Lizenz mit einem HTML dazugeben. Also nur zum Beispiel. Aber eben genau dieses Open Science Projekt jetzt und dann eben Open Science ASAP ab Ende Oktober soll sozusagen die zentrale Plattform sein, wo man so Übersichtsseiten zu Projekte oder wenn man einen Kurs macht, findet man eine Übersichtsseite und dann kann man eben bloggen dazu. Und beim Bloggen soll es einfach sehr, sehr einfach sein, Referenzen, also Zitationen zu machen, vielleicht LaTeX-Code auf jeden Fall auch einzufügen. Also was man als wissenschaftlicher Blogger so braucht, dass das einfach möglichst einfach und niederschwellig funktioniert.
Ist ja so sozusagen das Argument, was viele Wissenschaftler davon abhält, selbst wenn sie dem Ganzen was ideologisch abgewinnen können, dass man offen und transparent seine Wissenschaft gestaltet, dass einfach der Aufwand viele zurückschrecken lässt, weil sie ohnehin einen Heidenaufwand haben mit ihrer eigenen Forschung und vor allen Dingen mit der eigenen, mit der Besorgung der Forschungsförderung für ihre eigenen Projekte. Ja. Wann habt ihr angefangen damit?
Wann haben wir begonnen? Ist jetzt schon über 2 Jahre her, haben wir begonnen, uns mit was ist Open und Science damit zu beschäftigen. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Seite schon online ist. Aber im Prinzip seit 1,5 Jahren, würde ich sagen, publizieren wir auch wirklich regelmäßig und versuchen, den Prozess besser zu verstehen und zu teilen und dadurch eine bessere Qualität auch im wissenschaftlichen Prozess zu erlangen. Und die Reproduzierbarkeit ist natürlich ganz im Mittelpunkt. Wie kann Wissenschaft wirklich reproduzierbar sein?
Also was ich ganz spannend finde, ist, dass ihr sozusagen zeitlich gesehen in so einer Phase wart, wo ganz, ganz viele Projekte zeitgleich auf der Welt entstanden sind, die sich genau um dieses Thema kümmern. Open Science Framework ist ja in derselben Zeit sozusagen entwickelt worden. Die Idee ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, ist aber jetzt gestartet und hat die ersten Nutzer, die jetzt auch wirklich Inhalt darauf fahren, wo es quasi um genau dasselbe geht, den Wissenschaftlern so eine Umgebung an die Hand zu geben, wo sie ihre Ergebnisse, ihre Daten verwalten können, öffentlich zur Verfügung stellen können, ohne dass sie selber großartig sich mit der Infrastruktur dahinter auseinandersetzen müssen. Und das finde ich ganz spannend, dass du sozusagen sehr genau sehen kannst, dass an vielen Ecken in der Welt dieser Gedanke zeitgleich aufgegriffen wurde und viele in die gleiche Richtung denken, aber sich das spätestens an einem Punkt, welche Tools und welche Ressourcen ich jetzt nutze, dann so stark diversifiziert, was echt spannend ist. Ich frage mich dann immer, wo bringen wir die ganzen Fäden dann wieder zusammen?
Genau die Frage stelle ich mir auch immer. Und es ist eher eine schwierige Geschichte, weil natürlich, wie wir begonnen haben damit, haben wir noch nicht gewusst, wo wir hinwollen. Und natürlich ist jetzt Umweltsystemwissenschaften, bei mir Geografie, beim Christopher ist mit Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre. Da sind die Anforderungen wieder unterschiedlich. Und wir haben eigentlich von vornherein für uns definiert, dass wir jetzt nicht irgendwas neu erfinden wollen. Mhm. Also dass wir da auch nicht irgendwie Konkurrent sein wollen zu einem bestehenden Webservice oder zum Beispiel mit dem Open Science Framework, sondern bei uns geht es wirklich ganz zentral darum, das Wissen zu teilen und diesen Prozess zu begleiten. Also früher war es ja so gang und gäbe anscheinend, wird erzählt, dass man ein wissenschaftliches Tagebuch führt und dass man darin dokumentiert, protokolliert letzten Endes, was man so gemacht hat. Und das ist eigentlich, wird es einem nicht so mitgegeben. Ich weiß nicht, ob es so Praxis ist, aber veröffentlicht wird es normalerweise nicht. Mhm. Und dass man eben sozusagen auch so eine Kommunikation macht, dass man auch mitteilt, dass Wissenschaft was ganz was Normales ist, dass es von normalen Leuten gemacht wird, in einem normalen Prozess, da gibt es eine gewisse Systematik dahinter und das liegt uns auch sehr am Herzen, dass man so eine sehr niederschwellige, also raus aus dem Elfenbeinturm, sehr niederschwellige Kommunikation, wie Wissen erzeugt wird und dass es nicht immer Rocket Science ist und dass es auch keine Magie ist, sondern dass es einfach nach gewissen Rahmenbedingungen abläuft und die dann auch mitgibt, weil ich es einfach spannend finde für Leute, die interessiert sind an Wissenschaft, dass die auch ein bisschen mitbekommen, wie das dann in der Wirklichkeit aussieht. Und es ist halt nicht alles so wie bei CERN, sondern es ist dann oftmals auch viel, viel kleiner und vielleicht auch banaler.
Ich gehe mal davon aus, dass wenn du Umweltsystemwissenschaften studierst, dass du mit relativ vielen Daten auch arbeiten wirst. Und wie ist denn das bei euch? Weil ich stand jetzt an dem Punkt sozusagen entscheiden, ich würde gerne meine Abschlussarbeiten, meines Studiums, was ich jetzt hoffentlich demnächst irgendwann mal nach vielen, vielen Jahren zum Abschluss bringe, dass ich das gerne offen tun würde und meine Magisterarbeit offen schreiben würde. Und dann gab es hin und her mit den zu betreuenden Professoren und dem Prüfungsamt. Und mir wurde sehr klar ans Herz gelegt, ernsthaft darüber nachzudenken, das zu tun, weil es den Aufwand aller Beteiligten an diesem Prozess abseits von mir, nämlich denen, die es dann beurteilen müssen und begutachten müssen, erhöhen würde. Und weiß nicht, inwieweit du da dann mit deinen Überlegungen fortgeschritten bist, ob du deine eigene studentische Arbeit, die du ja irgendwann mal zum Abschluss bringen wirst, dann mit den Tools, die du dir vielleicht auch selber baust, unterstützen wirst oder ob du das eher als Angebot an andere machst, die vielleicht über den Punkt schon hinaus sind und dann tatsächlich in der forscherischen Arbeit stecken.
Ja, prinzipiell beides. Aber also das Projekt ist aus einer ganz klassischen Do-it-yourself-Mentalität entstanden. Wir wollten es einfach selber machen. Und wir werden das auch machen. Also der Christopher hat jetzt auch seine Bachelorarbeit geschrieben, ökonomisch, also ja, Modellierung von hydrologischen, irgendwas mit Wasserversorgung, Detail weiß ich es jetzt auch nicht. So unterschiedliche Szenarien modelliert mit Agent-Based Modeling und der Source-Code für die NetLogo-Software ist bei ihm auf GitHub einsehbar und das ist jetzt mal so unser Teil und der wird gemacht. Aber natürlich auch für uns super wichtig, dass Leute, die aktuell schon in der Forschungslandschaft drin sind, das nutzen. Und wie, bei uns kann man dann keine Daten veröffentlichen und bei uns kann man auch keinen Source Code veröffentlichen, aber bei uns kann man dann auf GitHub linken oder bei uns kann man dann auf Figshare linken, wo man dann die Daten hochlädt und kann eben dazu ein bisschen erzählen, wie ist man dazu gekommen, was muss man beachten, wenn man die Daten nutzt, warum hat man jetzt diese Methode verwendet und was für eine Softwareversion und so weiter. Also ein bisschen die Geschichte drumherum, weil natürlich die Werke selbst im Normalfall für sich nicht ausreichen, um wirklich reproduzierbar zu machen und auch nicht das implizite Wissen beinhalten, das ja doch immer sehr wichtig im wissenschaftlichen Prozess ist. Mhm. Aber ja, also im Prinzip so steht die Plattform allen offen, von erstsemestrig, Citizen Science natürlich auch, also wenn Leute auch außerhalb der akademischen Institutionen Wissenschaft machen wollen und darüber schreiben wollen, freuen wir uns sehr. Aber so die aktuelle Zielgruppe, wo wir versuchen wollen, Leute dazu für uns zu gewinnen, also dass die bei uns ihre Wissenschaft öffnen, sind Jungwissenschaftlerinnen, weil das sind unserer Meinung nach die Leute, die auf der einen Seite natürlich auch mit Technologie, die da notwendig ist, wenn man im Web veröffentlicht oder Software Versionierung macht, die damit aufgewachsen sind eben und auf der anderen Seite eben auch noch motivierter sind, ihre Praxis zu verändern oder die gerade sowieso erst selber finden und sehr oft auch ein bisschen unzufrieden sind, wie wenig über wissenschaftliches Arbeiten und wissenschaftliches Schreiben sie auf den Universitäten gelernt haben und dann draußen eigentlich ins kühle Nass geworfen werden, werden und dann sich mit Citation Reference Tools auseinandersetzen müssen und eigentlich noch nie wirklich was davon gehört haben, wie man so das wissenschaftliche Publizieren als Projekt verwaltet.
Ja.
Und da wollen wir auf jeden Fall begleitender unterstützen und auch offene Alternativen zeigen und auch die Vorteile von offener Wissenschaft, weil die Publikation ist natürlich viel einfacher auffindbar. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man zitiert wird, ist höher, wenn man Open Access publiziert. Aber natürlich auch, wenn man Source Code veröffentlicht, gibt es mehr Diskurs um die eigene Wissenschaft, weil dann wird auch über die nicht nur über die Publikation, sondern auch über den Quellcode diskutiert. Und dasselbe natürlich auch bei Daten. Und die werden vielleicht wiederverwendet. Also bei Figshare zum Beispiel bekommt man ja auch eine DOI, so eine Unique ID, die man zitieren kann. Und man hat sozusagen in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, die ja Wissenschaft ist, mehr Content, der für Aufmerksamkeit sorgen kann. Und man kann eben auch einfacher aufbauen auf den Arbeiten von Wissenschaftlern davor, wenn man die Daten wieder nutzen kann, wenn man den Quellcode wieder nutzen kann. Und das ist eben dieses Standing on the Shoulders of Giants, ist natürlich noch um einiges effizienter und schneller mit offener Wissenschaft.
Habt ihr einen Überblick, was für Bestandteile eures Angebots genutzt werden? Und also ob es jemand zum Einsatz bringt und in welcher Gänze er sozusagen das zum Einsatz bringt?
Ja, also durch das bis jetzt, also ein wissenschaftliches Projekt wurde begonnen drauf und wurde dann aber die Doktorarbeit hat sich thematisch geändert und dann nicht mehr weitergeführt. Also jetzt im Wissenschaftlichen haben wir eben bis jetzt noch nicht so viel an Content, was wir jetzt auch das nächste Jahr mit Relaunch stark forcieren wollen. Aber jetzt bei den Kursen war schon einige Anfragen gekommen, weil eben diese MOOCs ja sehr, sehr viele Teilnehmerinnen haben, dass Leute dann angeschrieben haben, Source Code. Und ich habe dann auch von Seiten der Kursorganisatorinnen auch E-Mails bekommen, zweimal, dass ich bitte meinen Source Code wieder von GitHub runternehmen soll. Weil eben der zweiten, also ich habe das immer so gemacht, ich habe es erst nachdem die Abgabezeit vorbei war, habe ich es dann online gestellt. Aber bei der zweiten Kurssituation war es halt schon bevor die Abgabe war da und da wurde ich angeschrieben und habe es dann auch runtergenommen, weil ich mich dann eigentlich, weil ich es auch verstanden habe, dass die dann nicht jeden Kurs komplett neu gestalten wollen, jedes Mal. Aber das ist natürlich auch spannendes Problem, dem man sich im 21. Jahrhundert sowieso stellen muss, weil Urheber bin ich. Ich habe den Code geschrieben und ja.
Die haben einfach das Problem, dass jemand von GitHub deinen Code nehmen könnte und als seinen bei ihnen einreichen könnte. Und dann wäre natürlich der Sinn dieses Assignments oder was man da auch immer gemacht hat, einfach nicht mehr gegeben.
Ja.
Okay.
Und das wird ganz gut genutzt. Aber ansonsten haben wir uns auch noch nicht so sehr darum gekümmert, irgendwie groß bekannt zu werden, sondern für uns war jetzt wirklich mal wichtig, dass wir ein Bild bekommen davon, was für uns Wissenschaft ist, was für uns offene Wissenschaft ist. Und jetzt haben wir es für uns so im ersten Schritt so weit geklärt. Und jetzt wollen wir dann auch nach außen gehen und auch andere Leute mit reinnehmen und dann mit den Leuten darüber diskutieren, wie deren Arbeitsworkflow aussieht und was deren Anforderungen sind. Und das wird so im nächsten Jahr, glaube ich, auch für uns so das große Ziel sein. Und haben da auch schon ein paar Sachen vorbereitet, wie das dann passieren wird.
Also was ihr so euren Ansatz und die Sicht auf die einzelnen Komponenten im Bereich Open Science, von Open Access über Open Peer Review Verfahren, Open Methodology oder sowas, das habt ihr ja auch nochmal festgeschrieben im Wiki. Da findet man, glaube ich, einen ganzen Pool an Definitionen, an Links, die man, also schon umfangreich, was da so über die Zeit auch entstanden ist.
Ja, also ich glaube, das erste halbe Jahr haben wir großteils nur diskutiert und für uns einzelne Begrifflichkeiten einfach abgeklärt. Und wir haben auch das Glück, dass in Graz mit Peter Kraker auch einen jungen Wissenschaftler gibt, der zum Thema Open Science geforscht hat und der auch in einem Paper so ein bisschen die unterschiedlichen Instrumentarien und Prinzipien von Open Science niedergeschrieben hat. Und wir haben auf dem seiner Publikation aufgebaut und dann eben noch erweitert um den Education-Bereich, also Open Educational Resources und den Open Methodology-Bereich noch ein bisschen weiter gedacht. Nicht nur die spezifische Methodik, sondern auch den ganzen Prozess, wie Innovation, wie Wissen generiert wird, zu öffnen. Und haben da relativ viel Zeit in diese Definitionsgeschichte gewendet und dann eben begonnen, nach diesen Prinzipien unsere Kurse umzusetzen und auch unsere Projekte zu Open Science.
Also man darf gespannt sein, was nach dem Relaunch eures Projektes passiert, dann vielleicht auch mit einer gezielteren Ansprache von Menschen, die sich für sowas begeistern lassen. Jetzt hattest du schon unter anderem den Peter Kraker angesprochen. Es gibt also so ein paar Leute neben euch in Österreich, die sich mit dem Thema beschäftigen. Du hattest vorhin schon gesagt, dass das eher auf der wissenschaftlichen Schiene passiert. Das spricht also der Erforschung dieses Themenkomplexes viel mehr wahrscheinlich als der Anwendung dieses Themenkomplexes. Aber es gibt zumindest so ein paar Bewegungen auch in Österreich. An der Stelle ist es natürlich der Blick für mich ganz spannend, über die deutschen Grenzen hinaus mal nach Österreich zu richten und dich mal zu fragen, wie sozusagen diese Open Science-Szene sich in Österreich darstellt oder aufbaut. Also das ist ja auch in Deutschland ein relativ diffuses Bild, was sich einem da bietet, weil an vielen Stellen auch da zu diesem Thema geforscht wird und mit der Open Knowledge Foundation natürlich auch so ein zentraler Player auf dem Spielbrett steht, der sich diesem Thema annimmt, unter anderem neben vielen anderen Themen. Wie schaut es da in Österreich aus?
Ja, also im Prinzip, ich komme ja jetzt gerade von der Open Knowledge Conference in Genf, von der Open Knowledge Foundation, und ich bin auch in Österreich der Koordinator der Open Science Arbeitsgruppe. Habe ich vor einem halben Jahr, habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mal aus Graz raus. Jetzt schauen wir mal, was in Österreich sich so tut zu Open Science und versuchen, die Community zusammenzubringen und dann auf nationaler Ebene zu arbeiten. Und im Prinzip ist jetzt dann eben dieser Relaunch der Seite dann der Versuch, das Ganze auch wirklich aus Österreich rauszutragen. Also es war wirklich so Schritt für Schritt. Und eben auf der OKCon war eben Peter Kracker auch mit dabei, der eben am No Center in Graz angestellt ist und dort forscht. Und der ist jetzt auch seit 2 Wochen der neue Panton Fellow von der Open Knowledge Foundation, sprich soll sich jetzt ein Jahr darum kümmern, dass Open Data in der Wissenschaft vorangetrieben wird. Das ist zusammen mit 2 anderen, die aus England kommen. Und er war definitiv so eine zentrale Person, weil als ich begonnen habe, mich für Wissenschaft und offene Wissenschaft zu interessieren, hat es in Graz eben das Barcamp gegeben und habe ich dann so bei den Sessionwünschen reingegeben, ja, ich würde ganz gern was zu Open Science hören. Und der Peter, den ich noch nicht gekannt habe dort, hat dann geantwortet, ja, passt, ich mache da eine Session. Und er hat im Prinzip so eben diese Säulen, diese Prinzipien dort vorgetragen und dann ist eigentlich losgegangen. Und das war dann eigentlich immer sehr, sehr in enger Zusammenarbeit mit dem Peter zusammen. Haben wir eben auch diese Begriffsdefinition mit ihm ausgearbeitet und jetzt sind wir eben eigentlich 3 Leute in Graz, die doch sehr, sehr viel Zeit in Open Science investieren und haben jetzt auch durch unser, also der Christopher Kittel und ich sind jetzt auch auf der ÖH der Uni Graz, also dieser auch Verbindung der, also Verband der Hochschülerinnen in Graz, sind wir jetzt so Open Science Advisor, also wir sind so Open Science Sachbearbeiter und werden jetzt zusammen eben mit dem Panton Fellowship von Peter versuchen in Graz Open Science in den Universitätsraum reinzutragen und eben Workshops zu machen, vielleicht mal auf der Universitätsbibliothek einen Hackathon, aber ganz stark eben versuchen Community zu bilden, junge Wissenschaftlerinnen, junge Studentinnen überhaupt mal zu zeigen, dass es Open Science gibt, was das genau ist, dass das auch schon aktuell passiert, auch in Österreich, dass es jetzt nichts Komisches ist, was man sich am Wochenende ausgedacht haben, und, sondern dass es gelebte Praxis ist. Also insbesondere natürlich im angelsächsischen Raum ist es in einigen Wissenschaftsdisziplinen schon sehr weit fortgeschritten. Und ja, haben eben da am 21. Oktober dann auch eine Podiumsdiskussion dazu, und das ist dann sozusagen der Kickoff von diesem Open Science at Uni Graz Projekt, wo wir auch den Open Science ASAP launchen, und das ist jetzt so das nächste Monat zu tun bei uns. Ja, und da wird sich dann auf jeden Fall in Graz einiges tun. Das Ganze ist auch in Kooperation mit der Open Knowledge Foundation Österreich. Und ja, da werden wir jetzt noch schauen, dass die Leute, die da interessiert sind, zusammenbekommen und Leute informieren, dass es eigentlich sehr viel Sinn macht, offene Wissenschaft zu betreiben.
Ja. Die Open Knowledge Foundation hat sich ja vor gar nicht allzu langer Zeit erst in Österreich gegründet, ne? Also mit einem eigenen, was sagt man?
Chapter. Ja, also gegründet hat sich die Gruppe hat sich gegründet 2010 rund um das Thema Open Government Data, und dann war Rufus Pollack, einer der Gründer von der OKFN, in Wien, und dann war es irgendwie klar, wir machen dann Local Chapter in Österreich, und es ist so ein bisschen, gibt so 2, 3 Schritte in diesem Prozess, und haben dann diesen Open Government Data Portal ganz zentral mit aufgebaut in Österreich, und dann sind wir letztes Jahr dann auch offizielles Local Chapter geworden. Ich glaube, wir waren erst 2. Und jetzt sind wir Teil des Netzwerks von der Open Knowledge Foundation. Und jetzt haben wir seit einem Monat haben wir eine Open Glam Gruppe, also eine Gruppe, die sich mit dem Öffnen von Kunst- und Kulturgütern beschäftigt, also Galleries, Libraries, Archives und Museum. Dafür steht Glam. Und es entwickeln sich ständig neue Sachen, und da tut sich gerade sehr viel, und ja, ich hoffe, das Studium leidet nicht zu sehr darunter.
Das ist immer der Nachteil, wenn man sich so selbst Baustellen aufreißt.
Ja, das wäre jetzt mal so die OKFN-Aktivitäten und die Open Science-Aktivitäten in Graz. Aber in Graz zum Beispiel der Martin Ebner ist auch noch sehr, sehr untriebig im Bereich Open Educational Resources. Mhm. Das ist, glaube ich, da im ganzen deutschsprachigen Raum einer der bekanntesten Leute in dem Feld. Und es gibt natürlich unterschiedlichste Leute auf Instituten, die Open Science betreiben wollen oder einfach wichtige Beiträge dazu machen. Also es gibt am AIT zum Beispiel die Anita Graser, die entwickelt zentral am Quantum-GIS weiter. Für mich als Geografen ist es so das freie Geoinformationssystem, das ich eigentlich immer nutze, wenn ich Karten zeichne oder räumliche Analysen mache. Und das ist da im Kernteam. Auf der WU Wien zum Beispiel sind Leute beim Core-Development-Team von R, der statistischen Programmiersprache, die ich auch sehr, sehr stark nutze, weil eben Systemwissenschaften sehr viel mit Daten, so Machine Learning, Regressionsanalyse zu tun hat. Und da R natürlich ein sehr, sehr mächtiges Tool ist dafür. Mhm. Und ja, und sonst gibt es halt in Österreich noch den FWF, der ganz stark im Bereich Open Access Informationsarbeit leistet und ist eben eine Organisation, die Wissenschaft fördert und die auch verpflichtet, wenn man die Förderung annimmt, muss man auch unter Open Access publizieren. Mhm. Und ja, das sind dann auch einige Leute für Open Access zuständig und an der Universität Wien zum Beispiel sind sogar 7 Leute für Open Access angestellt, was doch für eine Universitätsbibliothek schon sehr, sehr viel ist. Also es tut sich einiges, aber das Problem ist, es tut sich jetzt auf so nationaler politischer Ebene nicht viel dazu. Also Netzpolitik an sich ist ein Thema, das in Österreich kaum thematisiert wird, auf hoher politischer Ebene eigentlich so gut wie gar nicht. Auch NSA zum Beispiel war überhaupt kein Thema bei uns. Und unter diesem Problem leidet natürlich auch Open Access und Open Science, weil es da auf politischer Ebene nicht die Notwendigkeit gibt, dass man da irgendwie sich damit beschäftigt. Und darum ist das auch noch nicht ganz oben aufgesetzt. Also die Stadt Wien mit OGD ist europaweit eine der Top-Portale und Städte auch in dem Bereich.
Das Open Government Data
Portal. Ja, genau. Genau. Ja.
Also das ist ja so ein bisschen was man in Deutschland auch beobachten kann, dass bestimmte Teilaspekte von Open Science schon auch eine politische Rolle spielen, besonders natürlich Open Access, auch wegen der Diskussionen, die jetzt schon seit Jahren sehr intensiv auch geführt wird teilweise, welcher Weg denn jetzt der richtige ist. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir in Deutschland ein sehr, sehr starkes Verlagswesen haben, also ein sehr, sehr starkes Verlagslobbywesen, möchte ich fast mal sagen. Das ist also ein Thema, was einem immer mal wieder unterkommt. Und das Thema Open Data hat natürlich in den letzten Jahren auch nochmal erheblich an Schwung gewonnen. Unter anderem auch durch viele Projekte, die aus der Community raus entstanden sind. Open Data Hack Days gibt es ja jetzt diverse und ganz, ganz tolle Projekte. Aber so eine Vision von Open Science in seiner Gesamtheit, also in der Verbindung der Elemente von der offenen Ideenfindung über die offene Begleitung der Arbeit, über das Publizieren von Forschungsdaten, über das offene Publizieren der Ergebnisse bis hin zur offenen Lehre und solchen Elementen, da findet man auch in Deutschland keine politische Position, die das mal als Vision entwirft, die sich darauf einlässt. Ich vermute mal, das ist in Österreich ganz ähnlich.
Ja, also ich glaube, da formiert sich eben auch gerade rund um die Open Knowledge Foundation, glaube ich, finden sich auch gerade die Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und bei uns ist es eigentlich schon so, dass mit den Leuten, denen ich diskutiere, eigentlich allen klar ist, dass es ein ganzheitlicher Ansatz sein muss. Also nicht nur irgendwie eine Fachdisziplin macht jetzt irgendwie Open Access, aber nicht Open Source, sondern dass man irgendwie versuchen möchte, wirklich über alle wissenschaftlichen Disziplinen alle Bereiche von Open Science abzudecken. Und da finden sich gerade die Leute und da werden, glaube ich, auch ganz coole Projekte rauskommen. Und natürlich hofft man auch ein bisschen auf das neue EU-Rahmenprogramm Horizon 2020, dass sich da Möglichkeiten ergeben, um da auch Begleitforschung zu machen und Infrastruktur aufzusetzen.
Hältst du das für den sozusagen den legalen, oder nicht den legalen im Sinne von rechtlich legal, sondern für einen legitimen Weg oder für den Weg, der am ehesten geeignet ist, um das Thema auf eine politische Höhe zu katapultieren oder auf die Agenda zu setzen, dass man sozusagen über den Weg der Erforschung von Open Science eine Argumentation schafft, dass es funktioniert, wie es funktionieren kann oder ähnliches. Ich glaube, das ist mein Telefon, ja. Haben wir jetzt alle nicht gehört.
Schalte ich mir eins auch aus.
Dass man sozusagen erstmal die Argumentation mit greifbaren Argumenten ausstatten muss, bevor das Thema überhaupt von irgendjemandem so ganzheitlich angefasst wird und wir dann darüber auch reden, über Verpflichtungen, wie es ja jetzt beim Open Access durchaus schon diskutiert wird, und anschließender Förderung und solchen Geschichten?
Ich glaube, es mag sich immer eigentlich so auf unterschiedlichen Ebenen zu agieren. Also ich glaube, es ist ganz wichtig einfach, dass es Leute gibt, die das mal beginnen zu tun, dass man es sichtbar macht. Also das ist auch definitiv für uns jetzt das nächste Jahr eine Aufgabe bei dem Open Science at Uni Graz, das Bestehende sichtbar zu machen. Wir werden da auch kurze Podcasts machen drüber, wir werden bloggen drüber, weil es gibt schon einiges, aber die sind halt irgendwie nur ein Teil von einem Institut irgendwo. Aber wenn man das einmal rauspickt und zeigt, da gibt es über ganz Österreich verbreitet schon einige Leute, die Open Science in unterschiedlichsten Aspekten betreiben, dass das einfach eine sehr, sehr gute Wirkung hat. Aber eben natürlich braucht es auch Leute, die dann auf politischer Ebene agieren oder die eben bestehende Rahmenprogramme, Forschungsförderungsprogramme nutzen, um Open Access zu erforschen, aber auch um irgendwas zu entwickeln, was Open Science vorwärts bringt. Und ja, ich glaube, da sollte man einfach im Prinzip das probieren, was möglich ist und eben auch immer ein bisschen schauen, wo sind auch vielleicht ein paar Weichstellen, also wo gibt es vielleicht irgendein Professor, der das Thema spannend findet und der jetzt mehr Zeit hat, vielleicht dann irgendwie fragen, ob der ein bisschen mitmachen möchte oder irgendwie im Seminar dann halt irgendwas mit Open Data macht. Oder wissenschaftliches Arbeiten, Lehrveranstaltungen zum Beispiel, wollen wir jetzt reingehen und vielleicht Open Source Alternativen herzeigen. Also wirklich so diese kleinen Schritte reinzugehen und dann aber auch wieder dazu zu lernen und zu schauen, was ist State of the Art, was macht Sinn und was ist vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder was funktioniert nicht so in der Praxis, wie man sich's vorgestellt hat. Mhm. Und ich glaube, das ist eh gut, wenn man das so Schritt für Schritt macht und eben auch die wissenschaftliche Begleitung da einen sehr wichtigen Beitrag machen kann. Weil doch die unterschiedlichen Disziplinen, das kann nicht funktionieren, dass es irgendwie eine Organisation oder irgendwie ein paar Personen, das muss eigentlich in jeder Disziplin müssen es mehrere Leute sein, die den Diskurs führen.
Ich denke mal, wenn man sich so in Österreich vernetzen will, dann ist, glaube ich, die Open Knowledge Foundation in Österreich ein ganz guter Aufschlagspunkt mit ihren Mailinglisten, wahrscheinlich auch regelmäßigen Treffen, Meetups oder ähnliches. Und was sind sonst noch so Kristallisationspunkte?
Ja, also ich glaube wirklich, die zwei großen Akteure sind eh so unser Open Science Projekt und die OKFN. Und bei uns eben das Praktische und bei der OKFN eben dann ist die Vernetzung und dann halt auch irgendwie versuchen, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich glaube, das ergänzt sich eigentlich ganz gut. Und es gibt natürlich alle möglichen anderen Einzelprojekte, aber eben so dieses ganzheitliche, überdisziplinäre, würde mir jetzt spontan nichts einfallen, was da noch so gibt. Also ich glaube, wenn man bei den beiden Kontakt aufnimmt, dann kann man auch zu den spezielleren Projekten, wird man dann weitergeführt.
Du hast ja vorhin erwähnt, dass du auf der Open Knowledge Conference warst. Das nutze ich natürlich gleich und frage dich, wie es war. Also ich konnte leider nicht hin. Ich spekuliere jetzt so ein bisschen auf das OK Festival nächstes Jahr in Berlin. Was ja angekündigt ist, dass es hier ist, auch zum 10-jährigen Bestehen der Open Knowledge Foundation. Ich glaube, das wird eine interessante Veranstaltung. Ist natürlich ein ganz anderer Ansatzpunkt als die Open Knowledge Conference. Und gerade die war ja, ist extrem international. Also trotz dessen, dass sie in Genf stattfindet, ist überhaupt nicht geprägt jetzt von großartiger schweizerischer Beteiligung, sondern es ist wirklich eine wirklich internationale Konferenz. Weiß ich, vielleicht kannst du da mal so einen Eindruck vermitteln.
Ja, es war für mich ja auch so das erste Come Together mit den Leuten von Open Knowledge Foundation, die ich halt von Twitter, von E-Mails und so weiter gekannt habe, außerhalb von Österreich. Und war halt dahingehend natürlich genial, weil man halt sehr viele Leute getroffen hat, die sich auch mit den Themen beschäftigen und halt irgendwie so, es war sehr, sehr viel Vernetzung. Es war immer so vorstellen, ja hallo, ah ja, genau, kenne dich ja eh und wir haben da mal was geschrieben und so und einfach so austauschen, was bewegt sich gerade in Österreich, was wäre notwendig für Open Science und so weiter. Und es war ein extrem cooles Zusammentreffen von sehr vielen Leuten. Es waren auch sehr, sehr viele sehr junge Leute. Also ich bin 29 und es waren sehr viele Leute, die ich kennengelernt habe, auch so im 25 bis 35. Und da bewegt sich einiges und es war sehr, sehr international und auch sehr High-Level angesetzt. Also das OK-Festival ist ein bisschen so die Maker-Variante, wo die Maker-Community und die Kern-Community kommt. Und das OK-Con ist eben mehr so, wo man versucht, die Stakeholder, die Decision-Maker von allen möglichen politischen, wirtschaftlichen Bereichen reinzuholen und mit denen an Themen zu arbeiten und zu diskutieren. Also es waren sehr viele von der Weltbank da, von unterschiedlichsten UN-Sektionen, also Development Program, Refugees. Haben auch ein neues Datenportal, das Development Program hat ein neues Datenportal gelauncht. Die Weltbank hat dann 1,2 Millionen Dollar oder Euro Grant zugesprochen für Open Data, Open Access. Und die sehr genial.
Vor kurzem auch vermeldet haben, dass sie in ihrem eigenen Open Access Portal jetzt den 10.000. Datensatz, nenne ich es jetzt einfach mal, die 10.000. Publikation frei zur Verfügung gestellt haben. Also erstaunlicherweise finde ich, dass die Weltbank da mit einem wirklich guten Beispiel vorangeht. Also und all das, was sie aus eigenen Mitteln, wobei eigene Mittel sind da vielleicht ein bisschen strittig, aber was sie sozusagen aus eigener Schaffenskraft an Studien, an Daten zusammengetragen hat, da auch offen zur Weiterverwendung online stellt. Das Ganze kann man, wenn ich mich recht erinnere, ist das ziemlich gut begleitet worden durch so einen Live-Ticker und durch das Blog. Gibt es eigentlich schon Vorträge online irgendwo zum Anschauen?
Gestern nachgesehen, weil ich auch noch bloggen möchte drüber und die Videos sind gestern noch nicht auf der Webseite gewesen, aber es ist auf jeden Fall vorgesehen, dass das relativ zeitnah dann im Nachhinein auf irgendwelchen Kanälen online gestellt wird. Mhm. Und OKCon Twitter-Account bekommt man sicher mit.
Mhm. Ja.
War sehr genial. Also,
glaube ich.
International, spannend, sehr smart auch irgendwie. Das ist natürlich auch einmal 3-4 Tage eigentlich durchgehend über Open Science und Open Knowledge zu reden, ist natürlich auch was ganz, ganz Tolles und da bekommt man viele neue Ideen rein und ja, einige Fragen haben sich auch aufgelöst. Ist auch immer cool.
Das stimmt. Das wird es übernächstes Jahr wieder geben. Ich glaube, die ist alle 2 Jahre,
wenn mich nicht alles täuscht. Ja, es ist so bianual gedacht und eben nächstes Jahr in Berlin OK Festival und freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf.
Genau, man darf gespannt sein. Bisher war noch kein Programm online, aber ich meine, wir haben ja auch noch ein bisschen bis dahin. Die Website dazu verlinke ich auf jeden Fall. Wo kann man dich denn so die nächsten paar Monate so antreffen? Du scheinst ja relativ umtriebig in letzter Zeit zu sein, was das Reisen angeht. Gibt es so Veranstaltungen, auf die auch der Hinweis hier an der Stelle noch lohnt?
Ja, also eben 21. Oktober, also so bis Weihnachten bin ich ziemlich eingeteilt, dass ich den Relaunch der Website habe und das ist Open Science at Uni Graz Projekt. Und OKFN werden wir auch wieder Treffen machen und bin dann eben in Graz. Aber ja, ziemlich sicher wird es CCC in Hamburg, werde ich raufschauen. Und freue mich ja schon sehr, und dass ich ab April eben auf der Freien Universität in Berlin ein Erasmus-Semester mache. Und dann werde ich natürlich die Chancen nutzen, auf die Republika irgendwie zu schauen. Und OK-Festival bin ich auch in Berlin. Also es trifft sich eigentlich ganz gut.
Ich sehe schon, dich treibt es öfter mal hierher.
Ja, ich bin zum ersten Mal hier, aber jetzt wird es sicher öfters sein. Und ja, das war es eigentlich dann auch. So.
Sehr schön.
Also eben, wer nach Graz kommt, einfach Kontakt aufnehmen, können wir auf jeden Fall was machen.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir sind bei mit knapp über 50 Minuten bei einer ganz guten Länge für dieses Format. Ich versuche es ja immer nicht allzu lang werden zu lassen. Ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn man einen Gast da hat, als wenn ich alleine vorm Mikro sitze und versuche, irgendwelchen Leuten Neuigkeiten auf den Weg zu geben, die man sich mal anschauen könnte, sollte. Dir vielen herzlichen Dank. Das war erhellend. Ich bin gespannt auf euren Relaunch. Dafür auf jeden Fall viel Erfolg. An dieser Stelle wird dann auf jeden Fall berichtet darüber, wenn es soweit ist.
Ja.
Und dann freue ich mich, von dir zu hören und dich irgendwann auf irgendeiner Veranstaltung wiederzutreffen.
Ja, danke für die Einladung. Und einen Punkt habe sogar noch einen ganz wichtigen Termin vergessen. Das Elevate Festival, für mich so das genialste Festival, was es in Österreich gibt, hat heuer Thema Open Everything. Und das ist dann so zwischen 23. und 27. Oktober. Und da werden auch einige Leute aus dem Open Science Bereich, OKFN-Umfeld in Graz sein. Und ja, Jacob Applebaum zum Beispiel wird wahrscheinlich auch wieder kommen. Also es ist so die Frage, also Open Everything mit Fragezeichen, so zwischen Post-Privacy, Privacy, Open Data und wie soll das in Zukunft so weitergehen und wer bestimmt das? Und ja, wird auf jeden Fall ein sehr, sehr geniales Festival werden. Ja, und cool. Ja, nochmal vielen Dank und vielleicht kommen wir mal in Graz dann beim nächsten Mal.
Ja, gerne. Herzlichen Dank. Und allen, die es bis hierhin geschafft haben, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann bis zur Ausgabe 13. Tschüss.
Tschüss.